Bergbaumuseum. Audioführer des Dokumentationszentrums. Wir kommen im Dokumentationszentrum des Bergbaumuseums von Montecatini Val di Cecina. In diesem historischen Gebäude, in dem von 1500 bis 1950 der Sitz der Gemeindeverwaltung war, sammeln sich heutzutage alle Informationen über die Bodenschätze im gesamten Val di Cecina, einem Gebiet, das im Laufe der Jahrhunderte wegen seiner Minen in großem Umfang ausgeschöpft wurde. Im ersten Raum sehen wir die Dokumente und Bilder der Mine von Montecatini. In der Mitte steht eine hypothetische Rekonstruktion des Förderschachts, an der einige Originalobjekte aufgehängt sind. Ein Amboss, ein eigens für eine uns unbekannte Maschine hergestellter Schlüssel, Modelle von Getrieben, die später in der Gießerei der Mine aus Eisen gegossen werden sollten und vieles mehr. Wenn wir von rechts beginnen, können wir ein interessantes Fresko, das die Jungfrau Maria mit dem Jesuskind darstellt, betrachten und, wenn wir uns den Schautafeln nähern, auch einige der Mineralien, die aus den Minen geschürft wurden, wie zum Beispiel Chalcopyrit, Bornit, Chalcosin und so weiter. Die historischen Bilder der Bauten verdeutlichen uns den Umfang dieser Bergbauindustrie. Heute sind davon nur einige wenige wieder ans Licht gebracht worden. Wenn Sie bereits den Minenbereich gesehen haben, haben Sie vielleicht schon ein Bild von der Bergbauanlage von damals und heute. Ansonsten behalten Sie diese Bilder im Kopf, wenn Sie sich an die Entdeckung der Mine wagen. Die Schautafeln behandeln vor allem die Geschichte der Mine und ihr Produktionsniveau. Danach kommen einige Vertiefungen zu den Arten des Abbaus und der Förderung. Und im Folgenden geht es um die Belegschaft und deren Entwicklung während 80 Jahre Betriebstätigkeit. Wenn man sich zwischen den Objekten umsieht, kann man einige Verwaltungsbücher entdecken, auch Mineralproben und vieles mehr. Das alles ist nur ein kleiner Teil der im Archiv der Mine gelagerten Dokumente, die heute in den Räumen des Dokumentationszentrums aufbewahrt werden. Die letzten beiden Schautafeln stellen sich dem Thema der sozialen Frage und der demografischen Entwicklung des Ortes, und wenn Sie bis heute noch nie von dieser Mine gehört haben, wird sie sich Ihnen spätestens jetzt einprägen, denn schon im 19. Jahrhundert wurden hier eine Reihe von Sozialvorteilen zur Verfügung gestellt, die für einige Umfelder zeitweise selbst heute in großer Entfernung liegen. Wenn Sie nun den Raum verlassen und die Treppe hinaufgehen, können Sie einen Bleidraht sehen, der zum Bau der Minenschächte benutzt wurde. Die Schildchen listen die 10 Ebenen der Mine von Carpogiano oder Montecatini auf. Im ersten kleinen Saal finden wir Informationen über andere im Gebiet des Val di Cecina vertretene Kupferminen, Libiano, Miciano und Monte Castelli, die sofort nach dem Aufblühen der Mine von Montecatini ausgehoben und erfolgreich gemacht wurden. In Monte Castelli waren es sogar der Besitzer und der Direktor der Mine von Montecatini selbst, die sich um die Aufnahme der Arbeiten kümmerten. Diese Stätten sind heute außer über Fernwanderwege schwer zu erreichen. Letztere ermöglichen es ihnen allerdings, die Ruinen zu entdecken, die mittlerweile schon ganz zum Teil der Landschaft geworden sind. Wenn Sie an einem Besuch dort interessiert sind, können Sie die Karte der Geotope am Ende der Treppe zu Rate ziehen. Jetzt gehen wir weiter zum Raum der Steinsalze. Vor circa 6 Millionen Jahren war dieses Gebiet von einem Meer bedeckt, das dann verdampft ist und große unterirdische Ablagerungen an Steinsalzen hinterlassen hat, die nachfolgend durch Lehmsedimentationen wieder zum Vorschein kamen. Derzeit befinden sich diese Schichten aus Steinsalzablagerungen, auch Lenti, das heißt Linsen genannt, in einer Tiefe zwischen 300 und 1000 Metern. Die Salzförderung stammt aus dem Mittelalter, wie man auf einem Bild, das in einer Kirche von Volterra hängt, und Esel mit Salzsäcken darstellt, sehen kann. Es gibt keine sicheren Zeitzeugnisse, ob auch die Etrusker und die Römer das Steinsalz verwendet haben, obwohl es nicht auszuschließen ist. Im 18. Jahrhundert wurde die großherzogliche Saline gegründet und 1919 begann mit der Ankunft der Firma Solvay der Abbau des Steinsalzes für die industrielle Nutzung zur Produktion von Natriumcarbonat. Heutzutage wird das Salz durch die Technik der Aussolung gewonnen, bei der Süßwasser in den Untergrund eingespritzt wird, bis dieses auf die Steinsalzschichten trifft, wo es dann für diverse Zeit bleibt, um das Salz aufzulösen. Wenn sich einmal die Salzlake gebildet hat, wird das Salzwasser zur Oberfläche gepumpt und zur Werkanlage in Saline zur Herstellung von Speisesalz sowie nach Rosignano Solvay zur Herstellung von Natriumcarbonat gebracht. In den Schautafeln sehen Sie historische Fotos der Förderschächte von Anfang des 19. Jahrhunderts und die landschaftlichen Auswirkungen, die deren Einrichtung bis heute auf das Gebiet hat. In der Vitrine können Sie Steinsalzkristalle betrachten, die sich in ihrer typischen würfligen Form und den Gipskristallen entlang den Salzleitungsrohren gebildet haben. Nun kommen wir zum Alabastersaal, der uns freundlicherweise vom Alabastermuseum in Volterra zur Verfügung gestellt wird. Gleich nach dem Eingang befinden sich auf der rechten Seite einige Zeichnungen, die sich mit der jüngsten geologischen Geschichte des Val di Cecina beschäftigen. Hier lassen sich die verschiedenen Phasen der Überschwemmung dieses Gebietes beobachten, von der anfänglichen Seenbildung über einen Zufluss von Meerwasser, der wahrscheinlich durch eine mögliche tektonische Absenkung verursacht wurde, bis hin zur Entstehung eines offenen Meers, welches danach wiederum durch die wahrscheinlich aufgrund einer Erhöhung der geomorphologischen Schwelle ausgelösten starken Verdampfungen austrocknete. Während der Verdampfung des Meerwassers lagerten sich Schichten von Kalzit, Gips und schließlich Steinsalz ab, womit wir wiederum beim Alabaster wären, der in der Tat ein Mineralgips ist und sich als eiförmiger Rohblock in Gipsschichten bildet. In der ersten Vitrine links kann man die verschiedenen Alabasterarten betrachten, die sich je nach Beschaffenheit der Einlagerungen farblich unterscheiden. In den anderen Vitrinen können Sie einige Artefakte aus verschiedenen Epochen sehen. Man bemerkt auch, dass die Fähigkeit der Alabasterkristalle, das Licht zu reflektieren, diesen Stein schon seit jeher für die Herstellung von Lampen prädestiniert hat. Rechts sehen Sie eine etruskische Urne, eine Leihgabe des Museo Guarnaci, die uns verdeutlicht, dass die ersten, die den Alabaster verarbeitet haben, in der Tat das antike Volk der Etrusker war. Auf dem letzten Schaubild rechts sehen Sie eine Abbildung des großen Reisenden und Händlers Viti, der während des 19. Jahrhunderts den Alabaster in der ganzen Welt vertrieben hat. Das war die Blütezeit des Alabasters, während in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts die Alabasterproduktion, die nun fast ausschließlich industriell betrieben wurde, einen starken Einbruch erlitt, welcher eine Krise auslöste, die auch heute noch andauert. Wenn Sie mehr über die Methoden der Alabasterverarbeitung wissen möchten, empfehlen wir Ihnen einen Besuch im Alabastermuseum von Volterra. Sehr lohnenswert ist übrigens auch ein Besuch im Geothermischen Museum von Laderello sowie bei den Naturerscheinungen von Sasso Pisano und Monte Rotondo Marittimo, wenn Sie sich für die geothermische Energieerzeugung interessieren. Der Geothermie ist auch unser nächster Saal gewidmet. Das Schaubild rechts erläutert die Entstehung eines geothermischen Feldes. Die Magma befindet sich in geringer Tiefe, ca. 9 bis 12 Kilometer im Untergrund und erwärmt die undurchdringlichen Gesteinsschichten. Direkt darüber, im durchlässigen Gestein, befindet sich ein Grundwasserreservoir, das durch Niederschläge konstant gespeist wird. Dieses Wasser wird durch die darunterliegende Magma erwärmt. Da es oben von einer weiteren Schicht undurchdringlichen Gesteins bedeckt ist, bleibt der entstehende Dampf unter Druck und kann nur durch Risse in der Erdkruste oder geothermische Forschungsbohrungen an die Oberfläche gelangen. In der Vitrine sind einige alte Maschinen aus dem geothermischen Kraftwerk in Laderello sowie verschiedene mit der Geothermie verbundene Mineralien wie Schwefelkrusten, Sassolit, Gips und Kalzit ausgestellt. Die Schautafel gegenüber der Tür zeigt einen Ausschnitt der Tabula Peutingeriana, einer antiken römischen Militärkarte, auf der Aquae Volterranae und Populoniae zu lesen ist, womit die beiden antiken Thermalanlagen gemeint sind, die sich in etruskischer und römischer Zeit im Gebiet von Laderello befanden. Betreten wir jetzt den Raum, der dem Chalcedon gewidmet ist. In der Vitrine können Sie einige prächtige Exemplare dieses Minerals sehen. Chalcedonvorkommen werden durch das Fließen von heißem Wasser, wahrscheinlich verursacht von geothermischen Phänomenen, über Serpentingestein geschaffen. Durch diesen Kontakt zersetzt sich das Serpentingestein und setzt Magnesit und Kieselerde frei. Letztere wird in ihrer mikrokristallinen Form auch Chalcedon genannt. Der Chalcedon ist praktisch also nichts anderes als mikrokristalliner Quarz und ist deswegen auch so hart und widerstandsfähig. In der Vergangenheit wurde er dazu benutzt, Einlegearbeiten aus Halbedelsteinen herzustellen, die typisch für die florentinische Handwerkskunst des 16. Jahrhunderts sind. Auch heutzutage, wenn Sie die Manufaktur der Halbedelsteine in Florenz besuchen, können Sie beobachten, wie diese Steine ausgesucht und geschnitten werden. Die Chalcedonvorkommen sind im Val di Cecina vor allem mit dem Gebiet von Monterufoli verbunden, aus dessen Gruben das vor allem wegen seiner violetten Farbnuancen geschätzte Material stammte. Der letzte Saal, der nicht immer der Öffentlichkeit zugänglich ist, ist ein Konferenzraum, in dem auf der rechten Seite Schautafeln zu sehen sind, die Mineralproben von Grün- und Sedimentgestein zeigen. Die Schaubilder zwischen den Fenstern erzählen die Geschichte von zwei weiteren Bergbauanlagen im Val di Cecina, die Solfatare, das heißt die Schwefelquellen, und die Lignitminen. Die Lignitmine in Villetta di Monterufoli hat eine faszinierende Geschichte sowie einen Fernwanderweg, den man sich nicht entgehen lassen sollte. Um das Lignit zu befördern, wurde sogar eine Eisenbahnlinie gebaut, die die Förderstelle von 1870 bis 1920 mit dem Bahnhof von Casina di Terra verband. Da das Terrain im oberen Teil der Strecke unzugänglich war, wurden damals Felsenschnitte, Bahndämme und Brücken gebaut, welche auch heute noch wie schwebend über dem Wildbach Ritasso zu sehen sind und der Landschaft einen einmaligen Zauber verleihen. Die hiesigen Lignitvorkommen stammen aus den Übergangszeiten zwischen Seen- und Meerbildung im Val di Cecina, in der sich in einigen Gebieten Sümpfe bildeten, welche die Ablagerung und spätere Versteinerung von Pflanzenmaterialien begünstigten. Audioführer des Minenbereichs. Herzlich willkommen in der Kupfermine von Montecatini Val di Cecina. Diese Museumsanlage ist durch Beschluss der Gemeindeverwaltung entstanden, der es mit Hilfe von weiteren Trägerschaften wie den Gebirgsgemeinschaften und Bezirken des Alta Val di Cecina, der Provinz Pisa, der Region Toskana sowie der Europäischen Union gelungen ist, die verlassene Bergwerkstätte wiederzubeleben. Die Besichtigung wird in Begleitung eines Führers des Minenmuseums erfolgen. Wir stellen Ihnen aber auch diesen Audioführer zur Verfügung, der Ihnen das Verständnis des Besichtigungsverlaufs erleichtern wird. Beginnen wir mit dem letzten Raum links der Eingangstür. In diesem Zimmer sehen Sie Nachbildungen von Originaldokumenten aus dem 19. Jahrhundert, wie den Grundriss, den Sie vor sich auf dem Boden sehen und der den unterirdischen Verlauf der Mine sowohl horizontal als auch vertikal zeigt. Man kann sehen, dass es einen Hauptschacht, genannt Schacht Alfredo, gab, welcher eine Tiefe von 315 Metern erreichte und dass die Mine in 10 Ebenen unterteilt war, wobei sich von jeder Ebene weitere Stollen abzweigten. Wenn man alle Stollen zusammenzählt, erreichen sie eine Gesamtlänge von 35 Kilometern und rechnet man das Ausmaß aller Schächte zusammen, so kommt man auf ein Gesamtergebnis von 10 Kilometern Höhe. Wie man der Lithografie auf der Schautafel, die Sie in der rechten Ecke sehen können, entnehmen kann, trugen die Arbeiter keine spezielle Kleidung und ihr Geleucht bestand aus Öllampen, die in der Hand getragen wurden. Am Ende der Stollen befanden sich die Gleise für die von Hand geschobenen Förderwegen, mit denen die Erze transportiert wurden. Die Stollendecken waren an Stellen, an denen sie nur kurze Zeit halten mussten, mit Holzbohlen verstärkt, ansonsten waren die Verstärkungen aus Mauerwerk oder aus Eisen zusammen mit Holzbohlen angefertigt. Wenn wir nun die Schautafel rechts der Tür betrachten, sehen wir die Maschinerien der Erzwaschanlage, welche zur Säuberung des nicht massiven Materials von Scheidewerk, das heißt Abfall, diente. Die in dieser Mine geförderten Materialien waren hauptsächlich Kupfererze wie Bornit, Chalcopyrit oder Chalcozit, die entweder in massiver Form oder gemischt mit Taubengestein abgebaut wurden. Im ersteren Fall ging das Material sofort zur Sortierung, ansonsten wurde es zerkleinert und in das Innere von großen rotierenden Trommeln mit Wasser geschleust, in denen es nach Größe und Gewicht getrennt wurde, wobei das Scheidewerk in der Gesteinshalde landete, die man übrigens auch noch heute am Ende des Parkplatzes hinter den Zypressen sehen kann. Der Verkauf der Erze erfolgte an jeden ersten Montag des Monats. Die Käufer, die hauptsächlich aus England kamen, führten zusammen mit den Verkäufern die Analyse einer Mineralprobe durch, um den Kupfergehalt festzustellen, und basierend auf dem jeweiligen Preis an der Londoner Börse wurde dann der Verkaufspreis festgelegt. Danach wurde das Erz in Fässer verpackt und auf Kahn bis zum Hafen von Vardar gebracht, wo es auf Kähnen nach Livorno transportiert wurde. Dort wurde es auf Schiffe verladen und trat seine Reise in die englischen Fabriken an. In dieser Mine wurde nur Rohmaterial verkauft. Die Verhüttung erfolgte in weit entfernten Gießereien. Wenn Sie nach der Führung noch einmal hierher zurückkommen möchten, können Sie auch noch den Inhalt der anderen Schautafeln studieren, die einige Besonderheiten aus der Geschichte dieser Mine erzählen und eine Übersicht über die Welt des Bergbaus in ganz Europa geben. Wir verlassen jetzt den Eingangsbereich und gehen die Treppe hinunter. Sie sind gerade am Symbol der Mine von Montecatini vorbeigegangen, zwei überkreuzte Werkzeuge, das Zeichen des Bergbaus, über einem Venusspiegel, der an den antiken Ursprung der römischen Kupferminen erinnert, welche sich in Zypern befinden. Von dort her kommt auch der lateinische Name des Minerals, Cuprum. Und in den zyprischen Gewässern soll laut Mythologie ja auch die Göttin Venus geboren worden sein, woraus sich die Verbindung zwischen der Abbildung und dem Namen des Minerals ergibt. In diesem Eingang sehen Sie nun verschiedene Büsten aus Marmor und Terrakotta, die einen Großteil der in der Geschichte dieser Mine maßgeblichen Persönlichkeiten darstellen. Den ersten Besitzer, den Franzosen Luigi Porté, der die Mine 1827 eröffnet hat, den deutschen Direktor August Schneider, der 45 Jahre die Arbeiten in der Mine leitete und dem für weitere 12 Jahre sein Sohn Aroldo in dieser Position nachfolgte, und schließlich den russischen Grafen Demetrio Buturlinje, der den Besitz nach den holländischen Brüdern Kleiber vom angeblichen Geologen Sloane, einem Engländer, der dem Großherzog sehr nahe stand, geerbt hat. Darüber hinaus können Sie die Namensschilder von bedeutlichen Persönlichkeiten, welche die Minen besucht haben, lesen, unter ihnen zuallererst die verschiedenen Großherzöge der Toskana, der Erzbischof von Westminster und Giovanni Targioni Tozzetti, dem anfänglichen Entdecker der antiken Grube. In diesem Gebiet wurde nämlich seit der Zeit der Etrusker Kupfer abgebaut und in jeder geschichtlichen Epoche gibt es Beweise einer Minentätigkeit, auch wenn das, was wir heute sehen können, vollständig aus dem 19. Jahrhundert stammt. 1907 wurde die Mine geschlossen, da sich ein weiterer Abbau wirtschaftlich nicht mehr lohnte. Die letzte Besitzerin, ab 1888, war eine hundertprozentig italienische Gesellschaft, die auch in dieser Mine gegründet wurde. Und zwar die Montecatini AG, die sich später mit dem Unternehmen Edison zusammenschließen und den im vergangenen Jahrhundert in Italien bedeutenden Chemieriesen Monte Edison hervorbringen würde. Die Bergleute betraten die Mine in Schichten, aber zuvor hielten sie vor dem kleinen Fenster, das sich in der Nähe der Eingangstür befindet, an und hinterließen dort ihre Kennmarken mit der Stammnummer, die sie erst am Ende der achtstündigen Schicht wieder abholten. Dieses System diente dazu, sofort Hilfe schicken zu können, wenn am Ende einer Schicht eine Kennmarke nicht abgeholt wurde. Nachdem wir die Helme aufgesetzt haben, betreten wir jetzt die Stollen durch die Eingangstür mit der nicht sehr ermutigenden Inschrift »Du bist mein Gott und in deinen Händen ist mein Geschick«. Seit jeher ist die Arbeit der Bergleute die gefährlichste der Welt und viele von ihnen vertrauen auf den göttlichen Schutz. Die Bergleute mussten ein Regelwerk aus sehr starren Vorschriften befolgen, unter denen es auch verboten war, zu schreien und zu pfeifen. Und wahrscheinlich ist es besser, wenn wir uns auch daran halten. Gehen wir hinein. Man kann sehen, dass die Stollendecke ganz mit Mauerwerk verkleidet ist. Die Ziegel und der Kalk wurden von den Bergleuten in den Ziegelbrennereien, die sich an der Oberfläche befanden, selbst hergestellt. Die Lünette der heiligen Jungfrau von Carpegiano, einer Keramikarbeit des 19. Jahrhunderts, wurde in 120 Metern Tiefe über einem kleinen Altar angebracht, um den Bergleuten die Möglichkeit eines Gebets zu geben, bevor sie weiter nach unten stiegen. Die hier angebrachte Grubenlampe ist eine der modernsten, die in dieser Mine verwendet wurden. Es handelt sich um eine Acetylenlampe, wie sie auch in den ländlichen Gebieten der Toskana bis ins letzte Jahrhundert verwendet wurde. In den unteren Behälter gab man ein weißes Pulver, das Karbid, und darüber Wasser, welches es in der Mine immer gab. Das Wasser floss nun tropfenweise nach unten, kam in Kontakt mit dem Pulver und aufgrund einer chemischen Reaktion entstand das äußerst entflammbare Acetylengas, das es ermöglichte, die Flamme zu schüren und einen guten Lichtstrahl zu erzeugen. Wir betreten jetzt den Eingangsstollen Luisa, welcher die Standardausmaße von 140 x 220 Metern hat. Wenn wir nun vor dem Einstiegsschacht stehen, bekommen wir ein Bild davon, was es bedeutet, in eine Mine abzusteigen. Heute sind, wenn auch der Öffentlichkeit nicht zugänglich, davon noch 249 Stufen begehbar, die in eine Tiefe von ca. 120 Metern führen. Danach könnte man noch ein bisschen weiter nach unten gehen, aber spätestens in 150 Metern Tiefe befindet sich die Grundwasserschicht des Berges, die es schon zu Zeiten des Minenbetriebs in dieser Tiefe gab. Die Bergleute konnten dort nur dank der Dampfpumpen, die das Wasser absaugten, arbeiten. Mehr als die Hälfte der Mine liegt unter der Grundwasserschicht und um die riesigen Wassermengen, die den Abbau des Erzes verhindert hätten, herauszubefördern, wurde ein mehr als einen Kilometer langer Abflussstollen gebaut. Heute sind in diesem Stollen die Leitungswasserrohre der Gemeinde angebracht. Das Wasser für die Einwohner von Montecatini kommt also direkt aus der Mine. Jetzt gehen wir die Treppe hinauf und betreten den Bauch des Wals. Wenn man durch diesen Stollen geht, kann man die Gerüstkonstruktionen mit Lehrbögen und Holz sehen. Man sieht auch den wahrscheinlich seit antiken Zeiten ausgegrabenen Basalt. Von Zeit zu Zeit bemerkt man links Stollenmundlöcher, die vollständig mit Felsbrocken gefüllt sind. Hier handelt es sich um ein Verfüllung genanntes Verfahren, das jedes Mal, wenn ein Abbaustollen als ausgeschöpft galt, angewendet wurde. Damit war es möglich, ein hohes Sicherheitsniveau aufrechtzuerhalten, und tatsächlich gab es in den 80 Jahren des Minenbetriebs nie größere Stolleneinbrüche. Nun kommen wir zum Raum des Alfredo-Schachts. Der Schacht ist vollständig mit Mauerwerk verkleidet und hat eine rechtwinklige Form. Weiter unten allerdings ist er wahrscheinlich ellipsenförmig und frei von Verkleidungen. Bei dem Wasser, das dort aus dieser Ebene hinunterläuft, handelt es sich um eine Ader mit einer Wassermenge von 7 Litern pro Sekunde. Zu Zeiten der Mine war sie wahrscheinlich intubiert und bisweilen trocknet sie im Sommer auch vollständig aus. Auf der dem Schacht gegenüberliegenden Seite befand sich der Fördertrichter, ein trichterförmiger Behälter, in dem sich das Material ansammelte und von dem aus sich über eine Rutsche die Förderkübel des Lastenaufzugs füllten, welche dann in die Höhe befördert wurden. Der Stollen geht von hier aus noch weiter, ist dann aber nicht mehr sicher, deshalb brechen wir auch an dieser Stelle unsere Besichtigung ab und gehen zurück. Wir kommen jetzt außerhalb des Bereichs der Erzwaschanlagen heraus. Ein Großteil der Gebäude sind verloren gegangen und die gesamte Maschinerie wurde entweder an andere Minen überführt oder als Alteisen verkauft. Was man auch weiterhin sehen kann, ist die an das Gefälle des Hangs angepasste Umgebung, welche es ermöglichte, die Erzrutschen mit Hilfe der Schwerkraft zu betreiben. Weiterhin kann man auch einige bearbeitete und in bestimmte Positionen angebrachte Steine finden, welche uns die Ausstellung von einigen der großen Maschinen verdeutlichen, sowie einen Fördertrichter, von dem noch das mit oxidiertem Erz verkrustete Gitter erhalten ist. Auf dem Vorplatz des Mineneingangs sehen Sie eine große Steinkugel. Das ist eine sogenannte Pillow Lava, also eine kissenförmige Lavaformation und eine typische Ablagerungsform des im Berg der Mine vorhandenen Gesteins. Das umliegende Gebiet ist in einem Umfang von 2 Quadratkilometern durch Basaltaufschlüsse charakterisiert, welche entweder als Pillow oder in massiven Formationen zutage treten. Vor 150 Millionen Jahren gab es nämlich unweit von hier ein Meer und auf dem Boden dieses Meeres gab es Vulkane, wie sie auch heute im Zentralbereich des Atlantischen Ozeans vorkommen. Die Eruptionen dieser Vulkane erzeugten neue Meereskrusten und ein Teil der Basaltlava verfestigte sich zu diesen seltsamen Kissenformen. Das von den Vulkanen erwärmte Wasser, das sehr ätzend war, erfasste einige Bestandteile der Lava und lagerte diese in leeren Stellen ab. So hat sich wahrscheinlich auch das Kupfer dieser Mine gebildet. Danach hat sich vor 30 Millionen Jahren das Meer zurückgebildet, es entstanden die Alpen und der Apennin und heute finden wir das Gestein in Form dieser Hügel wieder. Führung im ersten Stock des Eingangsgebäudes. In diesen Räumen wurde unter Verwendung der originalen Möbel das Verwaltungsbüro, das Büro des Direktors, das technische Büro sowie das chemische Labor nachgebildet. Es arbeiteten dort nur wenige Angestellte, diese spielten aber für die Leitung der Mine eine grundlegende Rolle. Jetzt gehen wir nach oben, vorbei am historischen Kamin, von dem heute nur noch ein Drittel erhalten ist. Ursprünglich war er 71 Meter hoch und der Schornstein diente als Abzug für das Kesselhaus, das die Dampfmaschinen der Erzwaschanlage speiste. Jetzt befinden wir uns an einer Stelle, von der aus wir den ganzen Bereich von oben sehen können. Auch wenn ein Großteil der Gebäude verloren ist, bemerkt man immer noch das unglaubliche Geschick in der Errichtung bedeutender architektonischer Werke, welches zu Zeiten des Minenbetriebs zum Einsatz kam. Wir gehen weiter nach oben und folgen den Steinstufen, die uns zuerst durch das Innere eines Gebäudes und dann nach außen führen. Der Alfredo-Schacht. In den Gebäuden außerhalb des Turms des Alfredo-Schachts befanden sich die Schreinereien. Heutzutage haben sie kein Dach mehr, aber es wurden dort auch standesamtliche Trauungen vollzogen und Konzerte abgehalten. Auf dem Platz vor den Schreinereien war das Nutzholz aufgeschichtet. Dieses verarbeitete man später in der Werkstatt, welche vollständig mechanisch mit dampfbetriebenen Sägen und Schleifsteinen betrieben wurde. Gehen wir nun in den Maschinensaal, wo noch die Maschinerie aufbewahrt wird. Die Seilwinde wurde von einer Dampfmaschine betrieben, dessen Kesselhaus mit einem 71 Meter hohen Kamin sich im Raum daneben, welcher heute völlig zerstört ist, befand. Der Kolben setzte einen Schwinghebel in Bewegung, der seinerseits eine Treibstange drehte, die zuerst das Schwungrad und dann die Getriebe bewegte, welche die Umdrehungen lieferten, und schließlich auch noch die Riemenscheibe, auf der das Kabel aufgerollt war. Mit einer einzigen Umdrehung des Rads wickelte sich das Kabel auf und mit einer weiteren wieder ab und ermöglichte es damit den Lastenaufzügen, die Förderkübel, eine historische Aufzugsform, auf- und abzubewegen. Wenn Sie nun in den Schachtraum gehen, können Sie das Werk der Architekten bewundern, die hier eine erhaltende Restaurierung durchgeführt und die Anlage auf eine Weise befestigt haben, dass das Ganze ein Standbild des Moments der Wiederentdeckung zu sein scheint. Die Restaurierung ist mit Sicherheit eine wirksame Maßnahme, da sie die Wahrnehmung der Besucher stimuliert. Die Maschine, die Sie hier sehen, ist der Aufzug. Oben sieht man zwei Räder, an denen die Kabel des Maschinenraums entlang liefen und auf dem Herunterweg die beiden Lastenaufzüge ankuppelten. Unten können Sie einen Eindruck von der Tiefe des Schachts gewinnen. Die Aufzüge fuhren im Wechsel nach unten und brachten das Erz an die Oberfläche und die Werkzeuge in die Tiefe. Für die 315 Meter Tiefe des Schachts brauchten sie insgesamt 6 Minuten. Wenn der Förderkorb angekommen war, wurde er umgekippt und sein Inhalt in eine Lore geschüttet, die dann zum Fördertrichter geschickt wurde, der den Schachtbereich mit der Erzwaschanlage verband. Um mit dem Inneren der Mine zu kommunizieren, benutzte man eine Glocke und je nach Anzahl der Schläge wusste man, ob man auf- oder absteigen, anhalten oder die Ebene wechseln musste. Der Turm der Mine, zeitgenössisch Mauerwerk genannt, ist vollständig erhalten und ist zum jetzigen Zeitpunkt der älteste in Europa. Er hat trotz seines ästhetischen Charakters und der Zinnen auf dem Dach einen ausschließlich wirtschaftlichen Nutzen. Auch im Ruhrgebiet in Deutschland gibt es zwei dieser sogenannten Malakow-Türme, die 1878 erbaut wurden und angesichts der Tatsache, dass sie sich in einem Grenzgebiet befanden, auch als Wehrtürme genutzt wurden. Der Alfredo-Schacht erhielt seinen Namen von Alfred Hall, der 1855, dem Jahr, in dem der Schacht in Betrieb genommen wurde, Besitzer der Mine war. Zuvor wurde der Schacht Luigi benutzt, der nach Luigi Porte benannt war und noch unter Benutzung von Pferden betrieben wurde. Oben vom Turm aus kann man eine herrliche Landschaft bewundern, Im Norden sehen wir den Poggio al Massi mit der Feuerschutzwarte und der großen Maueranlage sowie den Damm, welcher konstruiert wurde, um die große Wassermenge zu stauen, die für den Betrieb der Dampfmaschinen und der Erzwaschanlage der Mine benötigt wurde. Südlich sieht man als erstes die Anlage des Bergbaudorfs mit seinen gelben Häusern, wo sich auch die Kirche, das Theater, die Schule, die Villa des Besitzers, die Wohnstätten der Angestellten, ein Vorratslager, das die Beschäftigten preiswert mit Grundnahrungsmitteln versorgte, ein kleines Gästehaus sowie eine Arztpraxis befanden. Wohnstätten für die Bergarbeiter gab es keine, da diese im Ort oder auf dem Land lebten und es somit nicht nötig war, speziell für sie Behausungen zu bauen, wie es oft in anderen Minen, die sich weit entfernt der geschlossenen Ortschaften befanden, der Fall war. Wenn man weiter in die Landschaft blickt, sieht man die mittelalterliche Ortschaft Montecatini Val di Cecina und dahinter Volterra. Richtet man den Blick nur nach rechts, sieht man die Wälder des Naturgebiets Berignone sowie die Festung von Silana bis hin zum höchsten Berg, den Cornate di Gerfalco, wo sich die Quellen des Flusses Cecina befinden. Etwas mehr in der Nähe sieht man außerdem ein umfangreiches Gebiet mit einigen Seen. Dort wird das Steinsalz abgebaut. Abschließend möchten wir Ihnen noch etwas über das Leben der Menschen, die die Geschichte dieser Mine prägten, erzählen. Im Minenbetrieb arbeiten konnte man schon mit 12 Jahren, aber erst mit 18 durfte man in die Stollen hinuntersteigen, was durchaus erstaunlich ist, wenn man sich die Ausbeutung der Kinderarbeit, die in diesem Zeitraum in den Minen auf der ganzen Welt gang und gäbe war, einmal vor Augen hält. Die Minenarbeiter hatten einen Arbeiterhilfsverein gegründet, der ein Vorläufer der heutigen Gewerkschaften war. Mit dem Geld, das sie durch Selbstbesteuerung einbehielten, sowie den anderen finanziellen Mitteln, die sie vom Unternehmen erhielten, gelang es ihnen, die Pensionen für die Witwen der Bergleute sowie Kranken- und Unfallgeld zu zahlen. Außerdem gab es jedes Jahr das Fest der Kupferarbeiter, bei dem 3 Aussteuerzahlungen für die Töchter und Schwestern der Bergleute verlost wurden. Auch aus kultureller Sicht gab es ein großes Wachstum. Es wurden wahrscheinlich auf Anregung aufgeklärter Minenbesitzer 2 Theater sowie eine Knaben- und eine Mädchenschule gebaut, 2 Musikkapellen gegründet und der Ort wurde mit einem Postamt und einer wöchentlichen Verbindung zum Bahnhof ausgestattet. Auch die demografische Entwicklung war enorm. Aus den um 1800 herum 500 Einwohnern waren gegen Ende des 19. Jahrhunderts 2500 geworden. Allerdings erfolgte mit Schließung der Mine 1907 eine große Abwanderung in andere Minengebiete in der südlichen Toskana sowie nach Nordeuropa, sodass sich der Ort zu entvölkern begann und schließlich wieder die gleiche Einwohnerzahl wie zu Anfang des 19. Jahrhunderts erreichte.